Die Kinder waren auf dem Hilak und ihr habt es ja schon gehört, das Thema dort war Narnia, eigentlich der König von Narnia, denn Narnia ist eine siebenbändige Geschichte, also sieben Bücher, die C.S. Lewis über Narnia geschrieben hat, und der König von Narnia ist eigentlich das zweite Buch. Ich habe mir gedacht, es gibt sicherlich mehrere, die das Buch oder die Geschichte nicht kennen, so wie Richard das auch. Deswegen will ich in meiner Predigt auch so ein bisschen die Geschichte eben wiedergeben und versuche aufzuzeigen, was uns das wohl heute noch zu sagen hat. Lass liegen, bitte. Als Jugendlicher hatte ich wohl davon gehört, dass es da so einen christlichen Autoren gibt, eben diesen C.S. Lewis, der übrigens Clive Staples Lewis hieß, sich aber schon im Kindesalter entschieden hat, dass er Jack heißen möchte. Und er wurde dann auch von seinen Freunden Jack genannt. Aber bekannt ist er halt unter C.S. Lewis. Also als Jugendlicher hatte ich schon davon gehört. Aber Fantasy-Romane waren in meiner Jugend, also das war ein No-Go. Alles, was mit Hexen und so Zauber zu tun hatte und so, das war verpönt, das durften wir uns nicht antun. Und deswegen habe ich die Bücher damals nicht gelesen. Andere Bücher von ihm für Erwachsene, zum Beispiel Pardon, ich bin Christ oder Dienstanweisung an einen Unterteufel, strafversetzt. habe ich sehr wohl gelesen, die sind auch sehr gut, kann man empfehlen. Erst als Erwachsener, also ich war schon hier in Wolfsburg und sozusagen fast 50, habe ich dann die Bücher gelesen und mir haben sie gut gefallen, auch als Erwachsener. Aber ich denke, ich bin damit in guter Gesellschaft. C.S. Lewis schreibt von sich selber: Als ich 10 war, las ich Märchen heimlich und hätte mich geschämt, wenn ich dabei erwischt worden wäre. Jetzt, wo ich 50 bin, also der ist auch 50 geworden, so wie ich, lese ich sie unverhohlen. Als ich ein Mann wurde, tat ich nämlich ab, was kindlich war, einschließlich der Furcht davor, kindlich zu sein und dem Wunsch, ganz besonders erwachsen zu wirken. So, zu der Geschichte. Ich hoffe, man kann es so ein bisschen wenigstens lesen. Heute Morgen war es ja noch so schön schattig, aber... Während des Zweiten Weltkrieges werden aus London viele Kinder aufs Land verschickt, wegen der vielen Bombenangriffe. So auch diese vier Kinder: Peter, die schöne Susan, der etwas pubertierende Edmund und Lucy, der Sonnenschein. Sie kommen in ein Haus von einem skurrilen Professor, der ein sehr großes Anwesen hat. Und der da ganz allein mit seiner Haushälterin lebt, die ehrlich gesagt ziemlich schrecklich ist. Weil es da nun nicht viel zu tun gibt in dem Haus und es oft auch regnet und so, fangen die Kinder an, Verstecken zu spielen und entdecken dabei einen Raum, in dem eigentlich nichts weiter ist als ein alter Kleiderschrank, der voller Pelzmäntel auch noch ist. Und da verstecken sie sich drin. Beim Hineinklettern aber merken sie, dass der Schrank sehr groß ist. Man kann immer weitergehen und weitergehen und schließlich landen sie in einem Tannenwald. Das liegt daran, dass dieser Schrank eigentlich ein Portal ist, also eine Tür in eine andere Welt. Und das ist eben Narnia. Eine fantastische Welt aus unserer Sicht, voller geheimnisvoller Lebewesen, die wir hier nicht kennen, voller Märchenfiguren. Aber diese Welt steht auch unter einem eigenartigen Fluch. Die Hexe Yadis hat das Land in einen tiefen Winter verwandelt. Es ist immer nur Winter und stellt euch vor, es gibt kein Weihnachten. Schrecklich, ne? Ja, immer nur Winter, das bedeutet auch eiskalte Beziehungen. Hass, Neid und Verrat herrschen in Narnia. Irgendetwas ist aus den Fugen geraten, was sich der Erfinder dieser Welt wohl so nicht gedacht hat. Die zentrale Figur in allen Büchern ist der Löwe Aslan. Er verkörpert bei seinen Auftritten Erhabenheit, Wahrhaftigkeit, Ordnung, Gerechtigkeit, aber auch Großzügigkeit und Güte. Nach alten Überlieferungen soll er nach 100-jähriger Herrschaft der Hexe das Land befreien. Die Bewohner von Narnia, die von dieser Überlieferung wissen, warten voll Ungeduld und fragen sich, warum es so lange dauert. Warum lässt Aslan all dieses Leid zu? Schließlich aber wird er kommen und auch alles zum Guten wenden. Bemerkenswert an Aslan bleibt, dass er niemals die Charaktere vor anderen bloßstellt, sondern immer voller viel Geduld wartet, dass sie selbst ihre Fehler einsehen und ihm bekennen, dass es ihnen leid tut. Soweit die Geschichte. Was können wir nun lernen? Es gibt eine Wirklichkeit, es gibt eine Wirklichkeit hinter dem Offensichtlichen. Dazu eine kurze Anekdote. Kurz nach dem Erscheinen von The Lion, The Witch and The Wardrobe, also der Löwe, die Hexe und der Kleiderschrank, zu Deutsch der König von Narnia, hörte der Autor C.S. Lewis von einem Jungen in Oxford, der anfing, den Wandschrank seiner Eltern zu zerhacken und die Ziegelsteine aus der Wand rauszuklopfen, weil er gehört hatte, dass Wandschränke manchmal mehr sind, als sie zu sein scheinen. Das machen wir bitte nicht. Also auch ihr macht das bitte zu Hause nicht. Hier bei uns gilt das nicht mehr. Was aber können wir wirklich lernen? Ne? Diese Wirklichkeit hinter dem Offensichtlichen. Es gibt Dinge, die wir nicht so richtig sehen können. Es gibt eben mehr als das Sichtbare und Fühlbare und Hörbare. C.S. Lewis selber hat dies viele Jahre nicht für möglich gehalten. Er war Atheist. Aber irgendwann wurde er doch von Gott überzeugt. Er bekehrte sich zum Christentum, obwohl er sich lange gegen diese Erkenntnis echt gewehrt hat. Er ist wirklich geflohen vor Gott. Aber irgendwann hat er erkannt, es gibt diesen Gott, der persönlich zu mir sprechen möchte. Es gibt diesen Gott, der ein echtes Interesse an mir hat. Es gibt diesen Gott, der mir näher ist als die Luft zum Atmen. Und da hat er sozusagen kapituliert und hat sich zu diesem Gott bekannt. C.S. Lewis machte diese Erfahrung, dass die Sache mit Gott viel konkreter, viel verlässlicher und fester war als alle Argumente, die er sich gegen seine Existenz zurechtgelegt hatte. Diese Hinwendung zu Gott beschreibt der Autor in seiner Autobiografie mit dem passenden Titel »Überrascht von Freude«. Gott war für ihn real geworden. Er hatte seine persönliche Beziehung zu Gott gefunden und Gott möchte zu uns allen diese persönliche Beziehung haben. Und deswegen hat er auch die Geschichte von Narnia geschrieben. Was können wir noch lernen? Zum Beispiel, dass jede Tat, jede Entscheidung, die wir treffen, seine eigenen Folgen hat und dass wir mit diesen Folgen leben müssen. Edmund war in einer schwierigen Phase. Der Große, der Älteste, hat immer das Sagen gehabt und ihn ein bisschen bevormundet. Mama und Papa waren ja nicht da. Dann die Lucy, das war die Kleine, die haben alle lieb gehabt. Und er war so, ne, er wollte auch mal was sein. Und da lässt er sich verführen. Aber das hat Konsequenzen und die muss er tragen. Dass wir Freundschaften pflegen sollen. Freundschaften sind in der Geschichte sehr wichtig. Die müssen zusammenhalten, die Figuren da, um gewinnen zu können gegen diese Hexe. Und Freundschaften sind auch für uns wichtig. Ich glaube, heutzutage ist es so, dass Gott überwiegend durch Menschen zu uns spricht, durch Gespräche, vielleicht auch mal durch eine Predigt, aber im Wesentlichen durch das Miteinander und weniger durch Engel, nächtliche Träume oder sonstige absonderlichen Geschichten. Gibt es sicher auch, aber ich denke überwiegend ist es die Freundschaft. Im 1. Samuel, 18. Kapitel, lesen wir, wie die Freundschaft zwischen Daniel Entschuldigung, zwischen David und Jonathan beginnt. Und es ist eine sehr feste Freundschaft, die sich über ihr ganzes restliches Leben erstreckt. Es ist eine sehr schöne Geschichte. Es ist gut, wenn wir zusammenhalten. Dazu sind Freundschaften natürlich wichtig, darauf baut es auf. Und wenn wir nicht zusammenhalten, dann sind wir immer Einzelkämpfer und vereinsamen auch. In der Geschichte von Narnia wird das sehr deutlich. Ja, das Letzte könnt ihr vielleicht hoffentlich noch lesen, dass wir ehrlich zueinander und voreinander sein dürfen. Das ist eine grundlegende Sache, wenn eine Beziehung funktionieren soll. Man muss ehrlich zueinander sein. Denn sonst ist es alles nur Heuchelei, Schein und ja, letztendlich Betrug. Und so eine Freundschaft kann nicht wirklich standhaft sein. Das gilt auch für uns in der Gemeinde, dass wir offen und ehrlich miteinander sein dürfen. Oder ja, meines Erachtens sollen. Ja, sich nicht einlullen lassen von leeren Versprechungen. Der Edmund, ich hatte es schon erwähnt, der hat sich belabern lassen von der Hexe, weil er eben Probleme hatte und das macht uns empfindlich für solche Versprechungen. Er hat sich nun von türkischem Honig verführen lassen. Aus meiner Sicht sehr unrealistische Verführung, aber bei ihm war es nun mal der springende Punkt. Bei uns ist es vielleicht eher die Werbung, die uns sagen möchte, wenn du das hast oder das kaufst oder jenes tust, dann bist du was. Oder ja, es können auch mal Bekannte sein, Verwandte oder Arbeitskollegen, Mitschüler, die uns irgendwelche Sachen einreden, die wir lieber nicht tun oder glauben oder denken sollten. Auch, dass wir ein gegebenes Wort unbedingt halten sollten, dass wir nicht leichtfertig damit umgehen, wenn wir etwas versprechen, wird in Narnia deutlich. Aber auch, dass nach jeder Nacht ein Tag folgt und dass das Böse am Ende dem Guten weichen muss. Das ist unsere Hoffnung. Daran dürfen wir festhalten. Als Letztes noch wird da in der Geschichte deutlich, ich glaube, das habt ihr auch im Hilak gehabt, dass wir uns unserer Verantwortung stellen sollen, dass wir die Gaben, die wir bekommen haben, einsetzen sollen, dass wir nicht leichtfertig mit dem umgehen, was wir geschenkt bekommen haben von Gott. Es gibt auch einiges mehr dazu zu sagen, aber das sind jetzt schon so 8 Punkte, glaube ich, das reicht. Vielleicht noch so als Erinnerung, die Kinder haben vom Weihnachtsmann verschiedene Geschenke bekommen. Der eine kriegt ein Schwert, die andere Pfeil und Bogen, ein Horn. Die kleine Lucy kriegt einen Zaubertrank zum Gesundmachen. Und die werden alle gebraucht, diese Gegenstände. Jeder an seinem Ort und jeder kriegt das Geschenk so, wie es für ihn gut ist. Und so ist es auch bei uns. Auch wir haben unsere speziellen Gaben. Ein Wort zu Aslan. Der Name kommt aus dem Türkischen, wusstet ihr das? Das heißt einfach der Löwe, ist also gar nichts Besonderes. Und es ist eine klare Anspielung auf den Löwen Judas. Der Löwe Judas erscheint in der Offenbarung. Dort heißt es, doch einer der von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Einer hat gesiegt, er kann das Buch öffnen und seine 7 Siegel brechen. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nachkomme von König David. Das ist Jesus Christus, wie wir aus dem Zusammenhang wissen. Bei der Befreiung Narnias von dem nahezu ewigen Winter opfert sich Aslan für Edmund, weil Edmund hat letztendlich Verrat begangen und auf Verrat steht die Todesstrafe. Die Hexe kommt nun vor das Volk und fordert den Tod von Edmund. Daraufhin bittet der Löwe, der König von Narnia, die Hexe zu einem 4-Augen-Gespräch. Was da genau passiert, wissen wir nicht. Es ist in so einem Zelt. Aber letztendlich kommt bei raus, dass Edmund frei ist, aber der Löwe wird getötet. Er opfert sich. Er legt sich auf so einen alten Steintisch, wird dort gefesselt, gequält von den Mächten des Bösen und schließlich von der Hexe getötet. Damit glaubt die Hexe sich am Ziel ihrer Träume, weil ihr Widersacher vernichtet ist und sie jetzt Narnia für sich allein hat. Was sie nicht weiß, in Narnia gilt ein anderes, tieferes, uraltes Gesetz, das da lautet, wenn jemand sich unschuldig für einen anderen opfert, dann kann der Tod ihn nicht halten. So wird Aslan wieder lebendig und letztendlich besiegt er die Hexe, bricht ihren Bann und verbannt sie. Das ist, wenn man sich das so anhört, ganz klar ein Bild für Jesus Christus, was uns C.S. Lewis auch so nahe bringen möchte. Jesus hat sich für uns geopfert, für unsere Schuld, für unser Versagen. Hat er Leid auf sich genommen, wurde gequält und wurde auch ans Kreuz geschlagen und ist dort gestorben. Und weil auch er unschuldig für uns gestorben ist, hat Gott ihn nach 3 Tagen wieder auferweckt und in den Himmel hochgeholt. Und so hat Jesus Christus auch bei uns die Macht des Bösen gebrochen. Ja, das hatten wir jetzt schon. Narnia ist also ein Bild für uns. Einmal ist unsere Welt nicht so, wie sie sein sollte. So hat sie Gott nicht geschaffen, so war sie nicht geplant. Bei uns gibt es, wie in Narnia, Hass und Streit. An vielen Stellen scheint das Böse zu triumphieren. Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit und Kälte haben scheinbar das letzte Wort. Wie in Narnia scheint auch auf unserer Welt ein Fluch zu liegen. Neben vielen schönen und wunderbaren ist es eben auch unsere Realität, dass wir zwar von Frieden reden und viel Politik darum machen, aber dass es immer mehr Kriege gibt. Und es gibt genug Nahrung, es wird genug hergestellt, aber es sterben Tausende an Hungersnot. Hass, Unversöhnlichkeit, Bitterkeit, Egoismus vergiften unser Miteinander im Alltag. Jeder von uns kennt das, denke ich. Und trotz vieler guter Vorsätze, trotz immer wieder guten Willens, tun wir doch oft nicht das, was richtig ist. Was wir selber wissen, was falsch ist. Ja, wir sind nicht nur Opfer, wir sind ein Teil des Problems. Macht euch das bewusst. Wir sind nicht nur Opfer, wir sind auch ein Teil des Problems. Tränen, Trauer, Enttäuschung, Einsamkeit sind die Folgen. Der Ursprung dieses Dilemmas liegt meines Erachtens in unserer Trennung von Gott. Aber auch für uns gibt es Hoffnung. Wie in Narnia gibt es einen Ausweg. Denn in der Bibel heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So führen uns die Chroniken von Narnia in die Chroniken unserer Welt und die Geschichte von Aslan führt uns direkt zu Jesus Christus. Fünf Grundwahrheiten habe ich aus der Geschichte herausgelernt. Ich bin von Gott geliebt. Er hat mich geschaffen. Ich bin sein Kind. Und deshalb liebt er mich von Grund auf. Gott wünscht sich eine Beziehung, eine Freundschaft zu mir. Also er ist unser Vater, aber nicht alle haben ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater. Deswegen sage ich mal Freundschaft. Man kann ja auch eine Freundschaft zu seinem Vater haben. Das ist sehr wichtig. Das hatte ich vorhin schon erwähnt. Und ich kann vor Gott ehrlich treten. Ich kann vor ihm eingestehen, dass meine Beziehung zu ihm nicht immer in Ordnung ist. Immer wenn ich wieder falsch gehandelt habe, wenn ich ihn enttäuscht habe, wenn ich falsche Entscheidungen getroffen habe, macht das Gott traurig. Und das kann ich ihm sagen und ihn bitten, dass er mir vergibt. Das tut er gerne, denn er liebt uns. Und weil er gerne uns vergibt, kann ich bei Gott immer wieder neu anfangen. Jesus verbindet mein Leben immer wieder mit ihm. Ja, und daraus folgt, dass ich eine Zukunft habe, eine Zukunft bei Gott. Wenn ich mich immer wieder in sein Licht stelle, immer wieder in seine Gegenwart komme, dann verändert er mich auch. Er verändert mein Leben positiv in das Bild hinein, was wir sein sollen, in Gottes Kinder. Und dann werden wir auch irgendwann mal Königskinder sein, so wie die vier Kinder in Narnia letztendlich Königinnen und Könige wurden. Wenn dich das jetzt irgendwie angesprochen hat, du zum ersten Mal davon gehört hast oder auch es wieder neu für dich begriffen hast, dann hilft dir vielleicht folgendes Gebet. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst und für mich gestorben bist. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich öffne in dir mein Leben und möchte von heute an dir gehören. Ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Und ich danke dir, dass du mich angenommen hast und mir eine neue Beziehung zu Gott geschenkt hast. Amen. Wir kommen nun endlich zum Schluss. Ich habe noch Tipps zum Weitermachen. Die Geschichte von Jesus aufnehmen, also ihn besser kennenlernen. Das kann ich am besten, indem ich die Bibel einfach mal lese. Dann das Gespräch mit Gott suchen, denn er hört uns ja gerne zu. Er redet gerne mit uns, er möchte Gemeinschaft mit uns. Das heißt, ich darf immer zu ihm beten. Gott ist immer ansprechbar. Und drittens, die Gemeinschaft der Glaubenden suchen. Sei es nun hier im Gottesdienst oder in der Jugend, Jungscha, im Hauskreisen, im Lobpreisteam, wo auch immer. Zusammen sind wir stark. Zusammen können wir schaffen. Amen.